Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
19 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Die Themen dieser Sendung. General Motors will Opel an die kanadisch-österreichische Magna verkaufen. Die tödlichen Militärunfälle auf der Kander und auf dem Jungfraujoch führen, in beiden Fällen, zu Anklagen wegen fahrlässiger Tötung. Der Nationalrat will Familien mit Kindern entlasten, der Ständerat auch, aber nicht unbedingt dieselben, wir erläutern. Frankreichs Präsident Sarkozy unternimmt etwas für das Klima. Er will eine CO2-Steuer auf Treibstoffen. Das wollen andere entschieden nicht. Wir reden auch über Barack Obamas Rede vor dem Kongress gestern. Was macht er anders als Clinton, der am gleichen Thema Krankenversicherung beinahe gescheitert wäre? Und wir reden über den DNA-Test. Der wurde vor 25 Jahren erfunden und er hat auch in der Schweiz sehr viel verändert. Echo der Zeit, am Mikrofon Kaspar Selk. Zuerst jetzt Andrea Abbühl mit dem Nachrichtenüberblick.
Der deutsche Autobauer Opel soll verkauft werden. Die Tochterfirma des amerikanischen General Motor Konzerns wechselt zur österreichisch-kanadischen Magna-Gruppe. Das gab die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel bekannt. Der Verwaltungsrat von General Motors hat einem Verkauf von 55% zugestimmt. 35% behält GM. Weitere 10% würden den Mitarbeitern von Opel überschrieben. Einige Fragen zum Verkauf müssten allerdings noch diskutiert werden, bis der Vertrag endgültig unterschrieben werden könne, so Kanzlerin Merkel. General Motors und Opel bestätigen den Verkauf. Die beiden größten Militärunfälle der letzten Jahre in der Schweiz kommen vor Gericht. Im Fall des Bootsunglücks auf der Kander im Berner Oberland letztes Jahr wird der Kompaniekommandant der mehrfachen fahrlässigen Tötung angeklagt. Beim Unfall starben 5 Armeeangehörige. Beim Unglück einer Gruppe Wehrmänner auf der Jungfrau im Juli 2007 werden 2 Militärbergführer beschuldigt, ebenfalls der mehrfachen fahrlässigen Tötung. Beim Lawinenunglück starben 6 Armeeangehörige. In diesem Verfahren war bereits früher entschieden worden, dass die Untersuchung nicht auf die Armeeführung ausgedehnt wird. Wer Kinder hat, soll bei den Bundessteuern entlastet werden, das hat der Nationalrat entschieden. Pro Kind sollen Eltern 250 Franken weniger Steuern zahlen müssen. Und wer seine Kinder auswärts betreuen lässt und dafür bezahlt, soll außerdem bis zu 10.000 Franken vom steuerbaren Einkommen abziehen können. Damit sind beide Räte der Meinung, dass Familien entlastet werden sollen. Differenzen gibt es noch in den Fragen, wie hoch die Abzüge sein sollen und ab wann die neuen Regeln gelten sollen. Der Tessiner FDP-Ständerat Dick Marti wäre bereit, als wilder Kandidat für die Nachfolge von Bundesrat Guschber anzutreten. Gegenüber Schweizer Radio DRS sagte Marti, er würde eine allfällige Wahl durch die Bundesversammlung annehmen. Die UBS verliert weiterhin Kundengelder. Dies sagte UBS-Verwaltungsratspräsident Kaspar Filliger gegenüber der Zeitschrift Schweizer Arbeitgeber. Wann der Geldabfluss stoppen werde, sei noch nicht abschätzbar. Vor allem amerikanische Kunden würden ihre Gelder nach wie vor abziehen. Diesen Weggang begrüße die UBS aber, sofern es sich dabei um Gelder von Steuersündern handle, sagte Filliger. Es erspare der UBS negative Schlagzeilen, wenn sich Steuerhinterzieher selber anzeigten. Die Schweizer Bischöfe lehnen die Anti-Minarett-Initiative der SVP klar ab. Ein Minarettverbot in der Schweiz würde den gemeinsamen Weg der Integration behindern, sagte der Präsident der Bischofskonferenz Kurt Koch. Der Bund sperrt seinen Angestellten den Zugriff auf das Internetnetzwerk Facebook ab nächster Woche, wie die Bundeskanzlei mitteilt. Der Grund, eine Untersuchung hat gezeigt, Facebook ist die Website, welche in der Bundesverwaltung am zweithäufigsten aufgerufen wird. Und ein Appell, die Seite weniger zu nutzen, zeigte kaum Wirkung. Einzig für die Angestellten des Außendepartements gilt die Sperre nicht. In Frankreich sollen Benzin, Gas und Kohle teurer werden. Präsident Sarkozy hat die Einführung einer Klimasteuer angekündigt. Ziel sei es, das Verhalten der Bevölkerung zu ändern und diese zum Energiesparen anzuregen, sagte Sarkozy. Der Staat wolle sich mit dem Geld nicht bereichern. Die Einnahmen aus der Klimasteuer würden unter anderem ärmeren Haushalten zugutekommen. Libanons designierter Ministerpräsident Hariri verzichtet überraschend auf das Amt. Er wolle so den Weg freimachen für die Bildung einer Regierung, sagte Hariri nach einem Treffen mit Präsident Suleiman. Hariri hatte 10 Wochen lang vergeblich versucht, eine Regierung der nationalen Einheit aufzustellen. Er konnte sich jedoch mit der von Syrien und Iran unterstützten Hisbollah und ihren Verbündeten nicht auf die Verteilung der Ministerämter einigen. In Tschechien wird im Oktober definitiv kein neues Parlament gewählt. Das Verfassungsgericht hat die geplante Wahl endgültig gestoppt. Das Gericht argumentierte, Wahlen im Oktober verletzten die Verfassung, denn damit werde die Legislaturperiode verkürzt. Nun wollen die großen Parteien die Verfassung ändern und so den Weg doch noch freimachen für vorzeitige Wahlen. Seit dem Sturz der Mitte-Rechts-Koalition von Mirek Topolánek im Mai regiert in Tschechien ein parteiloses Expertenkabinett unter Leitung von Ministerpräsident Jan Fischer. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.208 Punkten plus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 9.584 Punkten plus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 51,44 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,376. Das Wetter. Im Norden liegt morgen früh zuerst gebietsweise Nebel oder Hochnebel. Sonst scheint oft die Sonne. In den Bergen bilden sich während des Tages zunehmend Quellwolken, welche lokal Regen bringen. Die Temperatur erreicht im Norden mit Biese rund 20 Grad, im Süden gibt es bis 25 Grad. Am Samstag hat es oft Wolken und die Sonne scheint nur zeitweise, vereinzelt fällt Regen. Ganz im Westen und Süden ist es freundlicher. Am Sonntag scheint wieder häufiger die Sonne, bei 19 Grad im Norden und 24 Grad im Süden.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 2, DRS 4 News und auf der DRS Musikwelle. Familien entlasten, aber welche? Die Steuerdebatte im Nationalrat. Opel abstoßen, aber mit Bedingungen. GMs Verkaufsabsicht und was sie bedeutet. Krankenversicherung für alle Amerikaner, aber wie? Obamas Rhetorik im Kongress. Spannungen abbauen an symbolträchtigem Ort. Die Regierungschefs von Ungarn und der Slowakei suchen Vereinendes. Der nächste Bundesrat, Christian Lüscher, das dritte Kandidatenporträt. Der waghalsige Präsident Nicolas Sarkozy bringt eine CO2-Steuer auf Treibstoffe, ausgerechnet in der Krise. Knetemännchen, Collagengeschichten, Computeranimation, die bewegten Welten am Badener Fantosch. Und der unglaublich winzige Fingerabdruck. Vor 25 Jahren wurde entdeckt, was die Strafverfolgung auch in der Schweiz revolutionierte, der DNA-Test. Echo der Zeit, eine Sendung, die Sie auch als Podcast abonnieren können, auf drs.ch. Familien mit Kindern sollen weniger Steuern bezahlen müssen. Die beiden Parlamentskammern und der Bundesrat sind sich darin einig. Klar ist auch, dass die Schweizer Eltern etwa 600 Millionen Franken weniger Steuern bezahlen sollen. In den Parlamentskammern geht es nun darum zu entscheiden, wer genau profitieren soll. Eher die Eltern in begüterten Haushalten, wie der Ständerat das will, oder eher der Mittelstand, wie das der Nationalrat nun beschlossen hat. Akzentverschiebung. Nathalie Christen.
Eines vorweg, Familiensteuerreformen entlasten immer Familien, die mindestens dem unteren Mittelstand angehören. Denn die ärmsten 20% bezahlen sowieso keine direkte Bundessteuer, können also auch nicht entlastet werden. Im Spektrum zwischen unterem Mittelstand und Großverdienern gibt es aber durchaus Spielraum und den hat der Nationalrat heute genutzt. Eine Mitte-Links-Mehrheit möchte besonders jenen Familien Steuern schenken, die weniger als 80.000 Franken Einkommen versteuern. Denn in diesen Familien leben die meisten Kinder. Und ihre Eltern dürften sich besonders freuen über etwas ganz Neues. Erstmals soll es nämlich Abzüge direkt bei der Steuerrechnung geben, eine Art Steuerrabatt. Damit dies beim unteren Mittelstand besonders einschenkt, hat der Nationalrat diesen Rabatt höher angesetzt als Bundesrat und Ständerat, bei 250 statt 170 Franken. CVP-Nationalrätin Lucrezia Meyer-Schatz.
Das spürt jede Familie im Portemonnaie, das weiß jede Familie, was das heißt, wenn sie 3 Kinder hat und am Ende des Jahres von der Steuerrechnung 750 Franken abziehen kann, egal ob sie Fremdbetreuungskosten hat oder nicht.
Mitte-Links verstärkte damit jenen Pfeiler der Steuervorlage, der allen Familien zugutekommt. Damit der Bundeskasse unter dem Strich nicht mehr Geld entgeht als geplant, kürzte der Nationalrat dafür bei den geplanten Abzügen für Kinderbetreuung. Statt 12.000 Franken sollen Eltern noch höchstens 10.000 Franken pro Kind beim Einkommen abziehen dürfen. Denn, so SP-Nationalrat Hans-Jürg Fehr,
der Abzug für Kinderbetreuung ist im Wesentlichen vorteilhaft für die oberen Einkommen, für den oberen Mittelstand.
Die Durchschnittsfamilie gebe zudem sowieso kaum mehr als 10.000 Franken für Kinderbetreuung aus. Mitte links setzt den Akzent also beim unteren Mittelstand, gegen den Widerstand von FDP und SVP. Schiffbruch erlitt die SVP auch mit ihrem Vorschlag, Eltern, die ihre Kinder selber erziehen, die gleichen Betreuungsabzüge zu gewähren. Sonst würden diese nämlich gleich mehrfach benachteiligt, so Nationalrätin Jasmin Hutter.
Sie subventionieren die Krippen der anderen, sie können jetzt Steuerabzüge machen und sie haben gleichzeitig auch noch einen Lohnausfall.
Das sehen alle anderen Parteien umgekehrt. Es gehe genau darum, Familien mit Kinderbetreuungskosten nicht länger zu diskriminieren. Heute sei es ungerecht. Eine traditionelle Familie, bei der der Mann 100.000 Franken verdiene, bezahle gleich viele Steuern wie eine Familie, in der Mann und Frau gemeinsam ebenfalls 100.000 Franken verdienen, daraus aber noch die Kinderbetreuung bezahlen müssten. Der traditionellen Familie bleibe heute also mehr Geld zum Leben. Zu dieser Gerechtigkeitsfrage werden sich wohl auch noch die Stimmberechtigten äußern können. Die SVP will noch dieses Jahr eine Volksinitiative lancieren.
Bundeshausredaktorin Nathalie Christen. Die deutsche Opel und mit ihr die britische Vauxhall sollen jetzt doch verkauft werden. Und zwar jetzt doch an den Zulieferer Magna. Eine kanadisch-österreichische Firma mit finanzieller Unterstützung aus Russland. Das wollte GM bisher eher nicht. Das wollte aber Kanzlerin Merkel immer sehr. Zuerst jetzt Wirtschaftsredaktorin Susanne Giger mit den Fakten.
Es war ein langes Rennen und der Ausgang war bis zum Schluss nicht klar. Will die kränkelnde General Motors Opel doch behalten? Oder lässt sie die deutsche Tochter gar fallen und Konkurs gehen? Oder verkauft sie Opel an den Finanzinvestor Ripplewood oder an den Autozulieferer Magna? Das Rennen hat nun Magna gewonnen, zusammen mit der russischen staatlichen Sberbank. Wie in jedem Übernahmekampf wurden die Angebote monatelang angepasst. Es war ein Bieterrennen. Es wurde immer mehr geboten und es ist anzunehmen, dass Magna schließlich bereit war, am meisten Geld hineinzustecken. Insgesamt investieren Magna und die russische Sberbank rund 500 Millionen Euro. General Motors verkauft ihnen 55% der Opel-Aktien. 35% behält der amerikanische Autobauer selber. Und mit den restlichen 10% sollen Mitarbeiter beteiligt werden. Mit diesem Entscheid ist auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel zufrieden. Sie hat sich diese Lösung gewünscht, denn sie erhofft sich, dass so viele Arbeitsplätze wie möglich damit gerettet werden. Allerdings sind immer noch gewisse Kernfragen offen. General Motors möchte diese in den kommenden Monaten noch klären.
Jetzt soll also an Magna verkauft werden, 65% der Anteile insgesamt, aber es gibt da, Susanne Giger hat es eben noch erwähnt, es gibt da noch Bedingungen. Ich fragte Fritz Dinkelmann in Berlin, was für Bedingungen?
Die Experten gehen davon aus, dass GM zwar Opel freigegeben hat, in Anführungs- und Schlusszeichen, aber eben Opel nicht an der ganz langen Leine lassen kann, weil GM schlicht und ergreifend eigene Interessen hat. Zum Beispiel das Interesse, auch künftig Zugriff nehmen zu können auf das Europäische Entwicklungszentrum in Rüsselsheim. Opel hat in der Vergangenheit viele Fehler gemacht, aber mittlerweile hat sich Opel stabilisiert, hat energieeffiziente Entwicklungen vorangetrieben. GM möchte sich daran beteiligen und vielleicht auch darauf drängen, weiterhin auf das Händlernetz in Europa zugreifen zu können, das zu nutzen.
Und von alledem sagt Frau Merkel, Sie haben es eben zitiert, das müsste eigentlich zu schaffen sein, dass man sich da einigt. Das Ganze ist ja ein wirtschaftspolitisches Thema mit Akzent auf politisch. Es geht um Arbeitsplätze. Wenn Magna die Opel kauft, dann bleiben mehr deutsche Arbeitsplätze erhalten, als das bei einem anderen Käufer der Fall gewesen wäre. Das ist wahrscheinlich das Entscheidende gewesen.
Das war aus deutscher Sicht sicher das ganz Entscheidende, nicht? Also wenn kurz vor der Bundestagswahl nun die Regierung, die Große Koalition gescheitert wäre, wenn GM gesagt hätte, wir behalten Opel voll und ganz, das wäre fatal gewesen. Man hätte namentlich der Kanzlerin dafür die Verantwortung gegeben. Das wäre für sie wirklich sehr unglücklich gewesen. Interessant war, dass der Verhandlungsführer des Opel-Beirats eben vorhin an einer Pressekonferenz gesagt hat, es sei immer Ziel aller Beteiligten gewesen, einen Investor zu finden, der vor allem in den Opel-Heimatländern Erfolg habe. Und er sagte dann also in England und in Deutschland.
Jetzt herrscht das große Aufatmen in Deutschland, aber mit dieser Magna-Lösung waren ja auch nicht alle sehr glücklich. Es gab auch da problematische Aspekte. Da steckt noch Streitpotenzial drin.
Da steckt noch Streitpotenzial drin, allerdings kann ich mir kaum vorstellen, dass nach dieser langen Verhandlungszeit, nach diesem Hin und Her, es gab ja Phasen, in denen praktisch jede Woche gesagt wurde, nun ist es entschieden, so oder so. Heute Morgen noch wurde spekuliert, die Gerüchte schossen ins Kraut, als bekannt wurde, dass der GM-Boss Angela Merkel telefonisch einfach informieren wollen über das, was General Motors entschieden hat. Da hat man eigentlich das Schlimmste befürchtet aus deutscher Sicht, nämlich eben Werksschließungen und so weiter und einen Riesenprotest im ganzen Land kurz vor der Wahl. Das ist nicht passiert. Ich glaube nicht, dass nun nach dem heutigen Tag plötzlich Kleingedrucktes noch so wichtig wird, dass es dieses Geschäft noch vereitelt. Und die Große Koalition hat alles Interesse, bis nach der Wahl, wenn es denn noch Kontroverses gibt, das möglichst nicht öffentlich zu debattieren.
Die Einschätzung von Fritz Dinkelmann in Berlin. 20% der amerikanischen Bevölkerung sind nicht krankenversichert. Das ist ein Skandal, das werde ich ändern, sagt der junge demokratische US-Präsident Bill Clinton 1994 und er packt das Thema schnell und energisch an. Dabei unterschätzt er den Widerstand. Schon 1996, zwei Jahre später, erleidet er in den Kongresswahlen ein gewaltiges Fiasko als Folge der Diskussionen zur Gesundheitsreform. 2009 versucht es wieder ein junger demokratischer Präsident, Barack Obama. Auch er gerät in ein heftiges Sperrfeuer, wieder von rechts und rechts außen. Gestern versuchte er im Kongress sozusagen durch dieses Sperrfeuer hindurchzurennen. Ich fragte Peter Vögerli, ist ihm das gelungen?
Es ist ihm gelungen, die Diskussion, die in diesem Sommer ja völlig außer Kontrolle geraten ist, an diesen sogenannten Townhall-Meetings voller zorniger Menschen und Plakaten, die Obama sogar mit Hitler verglichen haben, in eine geordnete Bahn zu lenken. Als Präsident hat er die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, zum Beispiel durch eine Rede vor dem versammelten Kongress. Das ist ein ganz besonderes Zeremoniell. Das hat er gestern gemacht und das ist ihm gestern auch gelungen.
Man hat sehr viel erwartet von dieser Rede, gerade auch wegen der Erinnerung an Bill Clinton und sein Schicksal. Haben Sie in dieser Rede viel Neues, speziell Überzeugendes gehört?
Es hat sich keine neue Dimension eröffnet. Er hat eine Rede an die Mitte der Gesellschaft gerichtet, jene, die verunsichert sind, aber jene, die einigermaßen gut abgesichert sind. Laut Umfragen sind etwa 80% der Amerikaner mit ihrer Krankenversicherung zufrieden. Er hat eine Rede an die Älteren gerichtet, die ebenfalls Angst haben, dass ihre Leistungen eingeschränkt werden durch die hohen Kosten der Reformen. Er hat eine Rede auch an die Linken gerichtet, indem er sehr zündend erklärt hat, was faul ist im Staat Amerika. Und er hat auch eine Rede an die Republikaner gerichtet, indem er ihnen gesagt hat, was er durchsetzen möchte, was sie wollen. Zum Beispiel, dass die Krankenversicherungen an die Kandare genommen werden, dass die potenzielle Klagenflut eingeschränkt werden soll. Die macht ja das System auch sehr teuer, weil die Ärzte zu ihrer eigenen Sicherheit alle möglichen und unmöglichen Untersuchungen machen. Er hat also an alle möglichen Parteien und wichtigen Spieler hat er ein Angebot gemacht und das zeigt, Obama ist pragmatisch und er will eine Gesundheitsreform durchsetzen.
Aber die Linken sagen, er gehe ihnen zu wenig weit. Viele seiner Anhänger, die für ihn gekämpft haben, fühlen sich jetzt verraten. Könnte das ein Problem werden?
Verraten ist vielleicht etwas zu scharf, aber Präsident Obama hat realisiert, dass er den linken Flügel nicht automatisch an Bord hat. Für den linken Flügel ist vor allem diese Public Option sehr symbolisch und sehr wichtig. Das ist die Einführung einer staatlichen Krankenkasse, einer Komponente in dieser Reform. Allerdings ist diese Komponente nur für eine Minderheit, hat einen hohen symbolischen Wert für die Linke. Er hat versucht, die Linke rhetorisch an Bord zu nehmen, aber im Wesentlichen richtet er sich an die Mitte und vielleicht Mitte rechts.
Besteht Aussicht, dass am Ende ein brauchbarer Kompromiss herauskommt?
Ich denke schon. Obama ist in dieser Frage pragmatisch. Das Weiße Haus und die Demokraten können sich ein Scheitern auch nicht leisten. Und auch Teile der Republikaner anerkennen die Misere, die ja real ist und auch ihre Wähler trifft. 4 von 5 Kongresskommissionen haben schon Vorschläge verabschiedet. Es wird meiner Meinung nach eine Reform kommen, aber vielleicht hat sie nicht so viel Glanz und Glamour, wie man es von diesem Präsidenten erwartet hat, der ja Amerika und die Welt bislang so fasziniert hat.
Bei Clinton wurde dieses Thema zur Wegscheide. Wie sieht es jetzt aus der heutigen Perspektive aus? Könnte das für Obama auch der Fall sein?
Es ist ohne Zweifel ein ganz wichtiges Projekt. Es ist auch ein emotionales Projekt. Und gestern Abend hat ja ein Republikaner Obama während dessen Rede der Lüge bezichtigt. So etwas gab es nach meiner Erinnerung noch nie. Die Demokraten haben ja nach dem Scheitern der Gesundheitsreform in den 90er Jahren ihre 40-jährige Vorherrschaft im Kongress verloren. Das zeigt also, die Gesundheitsreform ist ganz entscheidend. Aber trotzdem, wir sitzen nicht in einem Shakespeare-Theater. Die praktische Politik ist banaler. Und trotz des Desasters der Gesundheitsreform wurde ja Bill Clinton 1996 wiedergewählt.
Peter Vögerli in Washington. Sie hören nicht unter Zeit mit diesen weiteren Themen. Diskussion an der Brücke. Der Versuch, Spannungen zwischen Ungarn und der Slowakei abzubauen. Der neue Bundesrat, Variante 3, Porträt des Kandidaten Lüscher. Initiative für das Klima, Sarkozy will die CO2-Steuer. Bewegtes in Baden, Fantouche. Und Revolutionäres aus Leicester, 25 Jahre DNA-Test. Besetzte Grenzübergänge, Einreiseverbote, Politiker, die den Streit noch anheizen. Das Verhältnis zwischen der Slowakei und Ungarn ist seit längerem gestört. Und auf beiden Seiten tun Nationalisten alles, um die Spannungen weiter aufzubauen. Bei Wahlen können sie damit punkten. Jetzt versuchen Ungarns Ministerpräsident Gordon Bojnoi und sein slowakischer Amtskollege Robert Fico die Eskalation zu stoppen. Sie trafen sich symbolträchtig in einem zweisprachigen Städtchen an der Donau, wo die Grenze zwischen den beiden Ländern verläuft. Auslandredaktor Joe Schelbert.
Molotow-Cocktails gegen die slowakische Botschaft in Budapest, verprügelte ungarische Fußballfans in der Slowakei und gegenseitig verbale Attacken auf höchster politischer Stufe. Beiden Ministerpräsidenten war heute klar, dass eine weitere Verschlechterung des Verhältnisses gefährlich werden könnte. Sie betonten denn auch, dass es im beidseitigen Interesse liege, ein gut nachbarschaftliches Verhältnis wiederherzustellen. Und dazu, so die beiden, könnte zum Beispiel der Bau einer neuen Brücke über die Donau beitragen, damit sich die beiden Völker besser kennenlernen oder die ungarische Minderheit auf der slowakischen Donauseite schneller zu ihren Verwandten reisen könnte. 10% der Bevölkerung der Slowakei, 500.000 Menschen, sind ungarischsprachig. Sie haben eigene Schulen und können ihre Sprache auch im Ämterverkehr benutzen. Dennoch wirft ein Teil von ihnen der Slowakei vor, eine Nationalisierungspolitik zu betreiben. Als neuestes Beispiel führen sie das neue slowakische Sprachengesetz an, das ab 1. September verlangt, dass amtliche Erlässe in den ungarisch besiedelten Gebieten auch in slowakischer Sprache abgefasst werden müssen, wenn die slowakische Minderheit 20% beträgt. Was für Außenstehende eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, verletzt jedoch die nationalistische Seele der Ungarn und Ungarns Regierung verlangt gar die Aufhebung des Gesetzes. Dabei könnte es den Ungarn nicht schaden, vor der eigenen Türe zu wischen. Ihr sogenanntes Statusgesetz räumt Ungarn, die in den Nachbarländern leben, zahlreiche Begünstigungen ein und das hat bei den Nachbarstaaten mit ungarischer Minderheit zu großen Protesten geführt. So richtig freundschaftlich war das Verhältnis zwischen Ungarn und der Slowakei nie. Die Geschichte wiegt da noch allzu schwer. Ungarn scheint den Verlust seiner Gebiete 1918 und die teilweise Vertreibung der ungarischen Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg nie wirklich verwunden zu haben. Das zeigte sich auch Ende August, als Ungarns Staatspräsident László Sólyom in die Slowakei reisen wollte, um in Komárno, einer Stadt mit ungarischsprachiger Mehrheit, ein Denkmal für den ungarischen mittelalterlichen König Stefan I. einzuweihen. Und dies just am ungarischen Nationalfeiertag. Als Spender des Denkmals hatte sich Sólyom gleich selbst eingeladen. Die Slowakei ließ sich provozieren, erklärte Ungarns Präsidenten zur unerwünschten Person und schickte ihn auf der Donaubrücke wieder nach Ungarn zurück. Ungarns Präsident Laszlo Sólyom hatte den Eklat, den er nicht zum ersten Mal instinktsicher heraufbeschwor. Medienwirksam sagte er das geplante Treffen mit dem slowakischen Präsidenten Gasparowicz vom kommenden Wochenende am Visegrader Gipfel ab. Immerhin haben sich jetzt die beiden Regierungschefs heute getroffen, auch wenn keine wichtigen Beschlüsse gefallen und die Differenzen geblieben sind. Aber ein erster Schritt ist getan, um den Streit nicht weiter eskalieren zu lassen.
Der Genfer Nationalrat Christian Lüscher ist einer der beiden offiziellen Kandidaten, welche die FDP für die Nachfolge ihres abtretenden Bundesrates Pascal Couchepin ins Rennen schickt. Lüscher zeigt sich selbstbewusst. Obwohl der 45-Jährige keine Exekutiverfahrung hat und überhaupt erst seit 2 Jahren im Nationalrat sitzt, war er es selber, der sich für die Nachfolge von Couchepin ins Gespräch gebracht hat. Lüscher politisiert am rechten Flügel seiner Partei. Das dritte und letzte Porträt der offiziellen Kandidaten, Christian Lüscher, skizziert von Patrick Mühlhauser.
Eines gleich vorweg.
Une première chose, c'est que moi-même je suis libéral et pas radical.
Er sei liberal und nicht radikal, sagte Christian Lüscher in einer Diskussionssendung von Radio Suisse Romande. Das ist ein kleiner, aber wichtiger Unterschied. In Genf ist die liberale Partei die größte Kantonalpartei. Und eine Fusion mit der FDP, wie dies auf Bundesebene der Fall ist, steht noch in weiter Ferne. In der gleichen Sendung, in der es um die Wahl von Bundesrat Uli Maurer ging, gab Lüscher noch eine zweite wichtige Präzisierung ab.
Je le rappelle une dernière fois, je ne suis pas UDC.
Er sei nicht SVP-Mitglied, betonte Lüscher, obwohl er seine Stimme Christoph Blocher gab, bei dessen Abwahl, und er werde sie auch Uli Maurer geben, sagte der Genfer damals.
À titre personnel, je pense que Uli Maurer représente une part importante des électeurs de l'UDC, et dans ce principe même de concordance que vous nous décriviez tout à l'heure, il a parfaitement sa place.
Uli Maurer präsentiere einen wichtigen Teil der SVP. Im Sinne der Konkordanz habe er deshalb seinen Platz im Bundesrat, fand Christian Lüscher. Aber um es noch einmal zu betonen,
je le rappelle une dernière fois, je ne suis pas UDC.
Er selber sei kein SVP-Mitglied. Wer dies dermaßen eindringlich wiederholen muss, steht politisch ziemlich rechts. Christian Lüscher ist Vater eines Gesetzes, das in Genf das Betteln verbietet. Auf Radio Suisse Romande applaudierte er ebenfalls dem Genfer Generalstaatsanwalt, der nach 20 Jahren die bekannte Hausbesetzung Rino räumen ließ.
Rino a violé les règles du jeu. Rino a agi par égoïsme et par nombrilisme. Il convient maintenant de rétablir une situation conforme au droit et de cesser cette mascarade. Les gens de Rino n'amusent plus personne.
Die Hausbesetzer von Rino hätten gegen das Gesetz verstoßen und egoistisch gehandelt, sagte Christian Lüscher. In Genf fände das niemand mehr lustig. Die Bevölkerung gab ihm recht, indem sie kurze Zeit später den Generalstaatsanwalt mit großer Mehrheit im Amt bestätigten. Bei solch populistischen Themen läuft Lüscher zur Hochform auf und manchmal kommen seine politischen Gegner kaum zu Wort.
Quelqu'un qui veut récupérer un bâtiment qui lui
appartient.
Un peu de silence s'il vous plaît.
Lüscher versteht es, sich einfach und prägnant auszudrücken. Der 45-Jährige gutierte es überhaupt nicht, als die Fédération Romande des Consommateurs, der Konsumentenschutz, die Bonizahlungen der Bank UBS kritisierte. Das sei nicht Angelegenheit der Konsumentenschützer.
C'est un peu comme si l'Association des Médecins se mêlait du prix du lait que la Migros achète aux paysans.
Das sei, als ob der Ärzteverband die Milchpreise kommentieren würde. Als Liberaler steht Christian Lüscher ein für den freien Wettbewerb. Im Nationalrat forderte er unbeschränkte Öffnungszeiten für Tankstellenjobs. Und als Anwalt und Nationalrat setzte er sich ein für die Wiedereinführung von kurzen Gefängnisstrafen anstelle von Bußen. Individuelle Freiheit und Selbstverantwortung sind dem Genfer wichtig. Christian Lüscher geht auf die Barrikaden, wenn diese Freiheit beschnitten werden soll. So bekämpfte er etwa das Genfer Rauchverbot, das viel strenger sein sollte als jenes auf Bundesebene.
Il est extrêmement difficile de faire comprendre aux gens qui se promènent en Suisse que tous les 5 km une législation différente s'applique, notamment dans la restauration.
Wie soll ein Tourist verstehen, dass in der Schweiz alle 5 Kilometer in den Restaurants die Regeln ändern, sagte Christian Lüscher. Er argumentiert plakativ, im Stile der SVP, von der er sich sogleich wieder zu distanzieren versucht.
Une fois de plus, je le rappelle, une dernière fois, je ne suis pas UDC.
Will jedoch Christian Lüscher in den Bundesrat gewählt werden, dann geht es nicht ohne die Stimmen der SVP.
Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser über Christian Lüscher. Der französische Präsident Nicolas Sarkozy liebt große Gesten, ehrgeizige Projekte. Er führt den Kampf gegen exzessive Bankenboni, gegen Steueroasen und jetzt auch gegen die Klimaerwärmung. Sarkozy will ab nächstem Jahr eine CO2-Steuer einführen. Sie soll auf Heizöl und auf den Treibstoffen Benzin und Diesel erhoben werden. Heizöl und Benzin verteuern? Ein waghalsiger Vorschlag in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Aus Paris, Rudi Meder.
Nicolas Sarkozy sprach heute wie ein Grüner. Der Planet sei in Gefahr. Jetzt sei es Zeit zu handeln, wenn man die drohende Klimakatastrophe noch abwenden wolle. Mit der neuen CO2-Abgabe, der Klimasteuer, solle eine Verhaltensänderung herbeigeführt werden. Frankreich gehe auch hier voran, zeige den anderen Ländern den Weg. Heiß umstritten war vor dem heutigen Entscheid die Höhe dieser CO2-Abgabe. Nicolas Sarkozy:
Et nous avons décidé de nous baser sur la valeur du prix de marché de la tonne de carbone. Si on suit cette moyenne, on aboutit à une valeur de 17 Euro par tonne de CO2.
Er habe entschieden, dem mittleren Marktwert der Tonne CO2 im Emissionshandel zu folgen. Das ergebe 17 Euro pro Tonne CO2. Für den Autofahrer bedeutet das unter dem Strich eine Verteuerung des Benzins um 4 Cent pro Liter. Es gehe aber nicht darum, mehr Steuern einzutreiben, betonte Sarkozy. Es handle sich lediglich um eine Umlagerung der Steuern. Die ganzen Einnahmen aus der CO2-Abgabe würden an die Bevölkerung zurückverteilt, durch eine Senkung der Einkommensteuer oder durch einen Scheck für jene, die keine Einkommensteuer zahlten.
La création de la taxe carbone s'accompagnera de la baisse simultanée et équivalente à l'euro près d'un autre impôt.
Sarkozy kündigte auch an, er wolle diese Steuer in den nächsten Jahren schrittweise erhöhen, machte aber keine Angaben über das Tempo dieses Anstiegs. Für gewisse Industrien soll es Ausnahmen geben, aber auch hier ließ er alle Details offen. Sarkozy nannte seine Vorschläge historisch, doch sie werden bereits von verschiedenen Seiten scharf kritisiert. Die gescheiterte Präsidentschaftskandidatin der Sozialisten, Ségolène Royal, hatte schon vor 10 Tagen zum Frontalangriff auf diese neue Steuer geblasen.
Ce nouvel impôt est non seulement un impôt absurde, un impôt injuste, un impôt.
Die CO2-Abgabe sei ein unerträglicher Vorschlag. Die Leute hätten ja keine Wahl zwischen stinkenden Benzinautos und umweltschonenden Ökoautos. Viele seien ganz einfach auf das Auto, so wie es ist, angewiesen.
Mais de quel droit un gouvernement va-t-il assommer d'impôts des familles, alors qu'elles n'ont même pas le libre choix de rouler propre?
Die Grünen wiederum kritisieren heute, der Vorschlag gehe viel zu wenig weit. Mit einer CO2-Abgabe in dieser Höhe könne man keine Verhaltensänderung herbeiführen. Immerhin, Pragmatiker sagen sich, der Anfang ist gemacht und zweifellos hat Sarkozy heute das unpopuläre Paket gut verkauft.
Trickfilm, Animationsfilm. Das ist auch Donald Duck oder Popeye, aber es ist schon lange sehr viel mehr. Eine Kunstform mit sehr viel verschiedenen Ausgestaltungsformen. Zu sehen am Fantosch, dem internationalen Festival für Animationsfilm, das noch bis Sonntag in Baden läuft. Bei Kennern gilt Fantosch als einer der wichtigsten Festivals dieser Art, sogar weltweit. Deres Filmredaktorin Brigitte Hering.
I ordered this book today about the meaning of life. The catalogue says.
How much was it?
$9.99.
Der Sinn des Lebens in einem Buch für nur $9.99. Die animierten Puppen im gleichnamigen Langspielfilm sind alle auf der Suche nach ihm. Der einfühlsame gesellschaftskritische Film der israelischen Regisseurin Tatia Rosenthal wird am Badener Fontosch gezeigt. Das Programm des Festivals ist überwältigend vielseitig. Neben den Langspielfilmen, die man auch im regulären Kino zu sehen bekommt, finden hier vor allem Kurzfilme unabhängiger Animationskünstler Platz. Im internationalen und neu auch im Schweizer Wettbewerb messen sich Kunstwerke, die von animierten Knetmännchenfiguren über klassische Zeichenanimation, bewegten Collagen bis hin zu Computeranimationen reichen. Die Wettbewerbe und Spezialprogramme, wie sie seit Jahren von der künstlerischen Leiterin Duscha Kistler betreut werden, zeigen, wie experimentierfreudig und kreativ der Animationsfilm ist und wie weit weg er vom sonntäglichen Kinderprogramm im Fernsehen sein kann. Jonas Reber ist einer der Pioniere des Schweizer Animationsfilms. Trickfilmer nennt er sich selber gerne. Reber ist seit 20 Jahren dabei. Wie steht es eigentlich um den Schweizer Animationsfilm, wollte ich von Jonas Reber wissen.
Der Animationsfilm in der Schweiz befindet sich im Aufschwung, genauso wie das weltweit tut. Animationsfilm ist einfach herzustellen mit primitiven Mitteln und immer mehr Leute drücken sich in dieser Unterhaltungsform aus.
Bemerkbar ist dieser Aufschwung im Kino. Viele Animationsfilme neben den üblichen Disney-Produktionen finden ihr Publikum, wie letztes Jahr zum Beispiel die Libanon-Krieg-Dokumentation Waltz with Bashir. Die Schwierigkeiten der Finanzierung eines Animationsfilms bleiben aber bestehen. Celia Savadogo ist Professorin für Animation in Montreal. Die Regisseurin stammt aus Burkina Faso und zeigt ihre Filme im Rahmen des Spezialprogramms Terra Incognita. Die Animationsfilme aus westafrikanischen Ländern sind für unsere Sehgewohnheiten fremd. Viele befassen sich mit Alltagssorgen. Es geht um Schulbesuche für die Kinder, um Not und Armut in den Dörfern, aber auch um afrikanische Sagen und Legenden. Die Ansätze sind spannend, den Filmen fehlt aber die Professionalität und den Filmemachern das Geld.
Mit Festivals wie dieses hat man die Chance, erstmal das zu zeigen, dass man internationalen Hintergrund hat, dass auch Leute von allen Seiten kommen und das sehen und dass man auch selbst verschiedene Arbeiten von anderen sieht.
Auch die kommerzielle Filmwelt ist in Baden vertreten, zum Beispiel mit dem neuen Disney-Pixar-Film Up. Festivals wie das Fontosh seien Orte, um junge, kreative Filmemacher mit neuen Ideen zu treffen und für die Studios zu gewinnen. Um seiner wachsenden Wichtigkeit in der internationalen Szene gerecht zu werden, findet Fontosh ab sofort jährlich statt. Dies birgt aber auch eine gewisse Gefahr, warnt Jonas Reber.
Es ist meines Erachtens eine Gefahr, dass jetzt einfach Fontosh sozusagen ein Schweizer Fenster für dieselben Filme wird, die man andernorts auch sehen kann.
Davon ist bis jetzt aber am Fontosh noch nichts zu spüren.
Brigitte Hering. Am 10. September 1984, heute vor 25 Jahren, morgens circa um 9 Uhr, merkte Alec Jeffries in seinem Labor an der Universität Leicester, dass das etwas auf sich haben könnte, was er da in Händen hielt. Eigentlich untersuchte er eine Erbkrankheit, aber er stieß auf den genetischen Fingerabdruck und der sollte sich als revolutionär erweisen, vor allem im Bereich der Kriminalistik. Wir hören vor allem und immer wieder von Todeskandidaten in den USA, die per DNA-Test ihre Unschuld beweisen können. Aber auch hier in der Schweiz hat der DNA-Test die Strafverfolgung revolutioniert. Wissenschaftsredaktorin Katharina Boxler.
Es war ein bloßer Zufall, aber einer mit großer Wirkung. Als der britische Molekularbiologe Alec Jeffries in seinem Labor in Leicester menschliche Erbsubstanz untersuchte, fiel ihm auf, dass gewisse Abschnitte auf der DNA allen Menschen gemeinsam sind, dass andere DNA-Abschnitte aber von Individuum zu Individuum stark variieren. Aus dem Zufall vor 25 Jahren ist heute Alltag geworden, polizeilicher Alltag. Millionen von Täterspuren sind mittlerweile weltweit in Datenbanken gespeichert. 100.000 allein in der Schweiz. Der genetische Fingerabdruck habe die Verbrechensaufklärung richtiggehend revolutioniert, sagt Thomas Hans Jakob, erster Staatsanwalt des Kantons St. Gallen.
Es ist so, dass heute die DNA-Analyse eigentlich den Beweiswert von Fingerabdrücken deutlich abgelöst hat. Also seit ungefähr 2004 haben wir bereits mehr Aufklärungen von Delikten aufgrund von DNA-Spuren als von Fingerabdrücken. Je mehr Spuren wir gespeichert haben, desto größer ist natürlich dann die Chance, weitere Hits zu erhalten.
Seit 10 Jahren werden in der Schweiz systematisch DNA-Proben gesammelt. Proben, die entweder den Verdächtigen direkt entnommen oder am Tatort gefunden werden. Seit 5 Jahren ist der Umgang mit diesen Daten im Rahmen des DNA-Gesetzes auch juristisch geregelt, denn in DNA-Datenbanken lagern intimste Informationen, die es zu schützen gilt. Und solche intime Informationen sammeln die Schweizer Strafverfolgungsbehörden emsig. Selbst im Fall von kleinen Delikten wie etwa Einbrüchen. Dies habe System, sagt Axel Gläser, zuständig für die DNA-Datenbank CODIS beim Bundesamt für Polizei.
Man hat einfach festgestellt, dass zum Teil Täter von schweren Verbrechen auch in kleineren Verbrechen und Vergehen aktiv sind. Zum Beispiel eine Vergewaltigung, ein Sexualdelikt, einen Mord aufklären kann, wenn man auch Verdächtige für einen Einbruchdiebstahl meinetwegen da die DNA-Probe nimmt und dann feststellen kann, doch, da gibt es einen Bezug auch zu den anderen Verbrechen.
So konnte in einem besonders aufsehenerregenden Fall einem Einbrecher nachgewiesen werden, dass er im Jahr 2001 im Kanton Zürich drei Mädchen aufs Schwerste sexuell missbraucht hatte. DNA-Proben bleiben bis zu 30 Jahren in der Schweizer CODIS-Datenbank. Erweist sich ein Verdacht jedoch als unbegründet, müssen die Daten gelöscht werden. Aber auch ein DNA-Treffer ist nie Beweis genug, sagt der genetische Forensiker Nasim Malik, der am Gerichtsmedizinischen Institut der Universität Bern Tests für die CODIS-Datenbank macht.
Die Polizei benutzt das, um mit weiteren Hinweisen, Konfrontation mit dieser Person, Befragung, dann stellt es aus, ob das tatsächlich der Täter ist. Der DNA-Beweis ist 99,99999999% sicher, aber nie 100% sicher.
Obwohl in der Schweiz alle DNA-Proben zweimal getestet werden müssen und alles verwendete Material nicht nur steril, sondern frei von jeglichen menschlichen DNA-Spuren zu sein hat. Das soll ein Debakel wie im Fall des Phantoms von Heilbronn verhindern. Jahrelang suchte man in Deutschland nach einer ominösen Täterin, die bei einem Polizistenmord und anderen schweren Verbrechen ihre Spuren hinterließ. Doch die Spuren, so stellte sich schließlich heraus, stammten nicht von einer Täterin, sondern von jener Frau, die die Wattestäbchen für die DNA-Proben in der Herstellerfirma abgepackt hatte.
Katharina Boxler über die DNA-Analyse und ihre Bedeutung in der Schweizer Kriminalistik. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jecke, für die Nachrichten Karin Britsch, am Mikrofon war Kaspar Sell.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.